Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, heute hier bei Campus und Karriere. Manchmal gibt es sogar in der Bildungspolitik überraschende Nachrichten. Heute zum Beispiel die, dass die Zahl der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger im vergangenen Jahr gestiegen ist. Wenig überraschend ist dagegen, dass zum Start des neuen Schuljahrs etliche Schulen mit massivem Lehrkräftemangel zu kämpfen haben. Über beides berichten wir heute. Das Statistische Bundesamt hat neue BAföG-Zahlen vorgelegt heute. Zahlen, die zeigen, wie viele Studierende im Jahr 2021 BAföG, also Gelder nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, bekommen haben. Und da zeigt sich, zum ersten Mal seit 2012 ist die Zahl der BAföG-Geförderten wieder leicht gestiegen. Diese Zahlen wollen wir uns genauer anschauen mit Matthias Anbuhl, dem Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Und ich habe ihn gefragt, Herr Anbuhl, wie stark fällt dieser Anstieg aus?
Nun, es ist zunächst mal überhaupt erfreulich, dass nach 10 Jahren fast des freien Falls beim BAföG die Talsohle offenbar erreicht ist, der freie Fall gebremst ist. Das ist ein erfreulicher Trend. Der Anstieg in der Tat ist noch sehr, sehr sanft. Wir hatten 2020 466.000 Studierende im BAföG. Jetzt ist die Zahl um 2.000 gestiegen, also plus 0,4%. Das ist ein Anstieg in homöopathischen Dosen.
Aber ein Anstieg ist ein Anstieg. Wie lässt er sich erklären?
Man muss sagen, dass einfach im vergangenen Jahrzehnt insgesamt das BAföG nicht ausreichend gehegt und gepflegt wurde. Wir hatten zwischen 2010 und 2019 im letzten Jahrzehnt eigentlich nur eine BAföG-Erhöhung. Das heißt, da wurde das nur einmal das BAföG an die Einkommensentwicklung, an die Preise angepasst. Und das führt dazu, dass eben die Bedarfssätze nicht mehr ausreichen, aber auch, dass die Freibeträge, die Elternfreibeträge nicht erhöht wurden. Und damit bekommen immer weniger Studierende ein BAföG und deswegen ist die Zahl in diesen Jahrzehnten drastisch runtergegangen. Und jetzt hat man angefangen, seit 2019 kontinuierlich Jahr für Jahr die Einkommensfreibeträge, die Bedarfssätze zu erhöhen. Und das zahlt sich langsam aus, indem man jetzt sagt, wir haben die Talsohle erreicht und die Zahlen sinken zumindest nicht weiter.
Würden Sie so weit gehen, von einer Trendwende zu sprechen an dieser Stelle?
Nein, eine stabile Trendumkehr, die steht noch aus. Die einstmals anvisierte Trendumkehr von der früheren Bundesbildungsministerin Andrea Karliczek mit rund 100.000 zusätzlich geförderten Personen, das hat sie ja damals als Ziel ausgegeben, die ist noch in weiter Ferne. Und deswegen kann man von einer stabilen Trendumkehr nicht sprechen.
Was müsste denn passieren, damit wir diese Trendumkehr ja in Gang setzen und hinterher dann auch beobachten können?
Ja, es ist wichtig, dass neben den regelmäßigen Erhöhungen von Bedarfssätzen und Freibeträgen einfach es auch strukturelle Reformen gibt. Das BAföG ist im vergangenen Jahrzehnt auch nicht an veränderte Lebens- und Studienwirklichkeiten angepasst worden. Und das führt im Ergebnis dazu, dass heute schon rund 40% aller Studierenden keine Chance aufs BAföG haben, ganz unabhängig davon, wie wenig Geld sie verdienen. Und das heißt zum Beispiel, weil sie das Studienfach gewechselt haben, zu lange studieren oder den fürs BAföG falschen Pass haben. Und hier sind grundlegende Strukturreformen notwendig, damit mehr Menschen überhaupt ins BAföG reinkommen können. Und dann klappt das auch mit der Trendwende.
Matthias Anbuhl war das, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, zu den neuesten BAföG-Zahlen aus dem Jahr 2021. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Seit ein paar Tagen, da kehren die Schülerinnen und Schüler in den ersten Bundesländern peu à peu aus den Sommerferien in den Unterricht zurück. Zumindest sollte das eigentlich so sein, klappt allerdings längst nicht überall so richtig gut, weil bundesweit tausende Planstellen für Lehrkräfte unbesetzt sind. Meine Kollegin Petra Dirks hat sich in Burscheid im Rheinland angeschaut, wie die dortige Gesamtschule mit diesem Problem umgeht.
Du bist ja auch wieder dabei.
Ja, genau.
Super. Ja.
Dann machen wir gemeinsam, genau. Gucken wir mal als Oldies.
Wir sind die Rentnerband.
Lehrerkonferenz an der Johannes-Löhe-Gesamtschule in Burscheid bei Köln. Anne Elsweiler und Hildegard Söhnel wären eigentlich gar nicht hier. Seit Jahrzehnten sind die beiden im Schuldienst, haben sich engagiert und alles mitgemacht, was sich das Schulministerium hat einfallen lassen. Gerade die letzten beiden Jahre waren hart. Die beiden Frauen hatten sich schon auf den verdienten Ruhestand eingestellt. Aber es kam anders.
Zum einen bin ich gefragt worden, ob ich noch weitermachen würde, weil einfach auch Kollegen gebraucht werden. Ich bin auch motiviert. Mir haben Schüler ein sehr positives Feedback gegeben. dass sie mir gesagt haben, sie haben viel mitgenommen von meinem Unterricht. Und das ist natürlich auch toll. Das freut einen und motiviert sehr.
Ich habe hier auch wirklich tolle Kollegen, tolle Schüler. Und ich arbeite sehr gerne hier und auch schon fast 30 Jahre. Und so ganz ohne kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Mit dem Schulstart fehlen laut Verband Bildung und Erziehung rund 4.400 Lehrerinnen und Lehrer allein in NRW. Auch an der Johannes-Löh-Gesamtschule. Fallen Lehrerinnen wie Anne Elsweiler und Hildegard Söhnel weg, wird's bitter. Die beiden Corona-Jahre haben allen hier zugesetzt. Auch die Geflüchteten aus den Krisenregionen der Welt brauchen Aufmerksamkeit und müssen irgendwie unterrichtet werden. Zwar gibt es hier immerhin 7 Schulsozialarbeiter im offenen Ganztag, Lehrerinnen und Lehrer fehlen aber trotzdem. Helmut Berg vom Schulleitungsteam schiebt seit Tagen Personal, Stundenplanbelegung und Bereitschaft hin und her. Und manchmal ist es zum Haare raufen.
Da liegen 2 Freistunden direkt in der ersten und da hat die Klasse bereits um 13.15 Uhr Schluss. Was eigentlich für eine Ganztagsschule nicht ganz so klasse ist. Ne? Aber wir können uns die Kollegen nicht backen. Wir haben auch Studenten teilweise, die einen Unterricht machen. Ohne kennen wir im Moment nicht hin. Das muss man ganz ehrlich sagen, hätten wir den Unterricht noch mehr kürzen müssen. Und das wollen wir natürlich als allerletztes.
Der Start ins neue Schuljahr ist ein Riesenorganisationsakt. Das geht nur im Team. Helmut Berg will noch schnell nachsehen, ob die Tests für alle da sind.
Guten Morgen. Nochmals, bei der Herrentoilette fehlt Handtuchpapier. Das sind so Kleinigkeiten, die zwischendurch auch noch auffallen. Also für die Schulen ist es eine enorme Erleichterung, dass die Tests jetzt wieder ausgelagert sind oder an die Eltern selbst gegeben werden. Das war eigentlich schon eine ganz schöne Zumutung, das den Schulen alles noch aufzuoktroyieren.
Der dritte Corona-Herbst steht schon in den Startlöchern. Die Maskenpflicht gibt's nicht mehr, nur noch als Empfehlung. Am ersten Schultag können sich alle freiwillig testen. Danach nimmt jeder 5 Tests mit nach Hause. Aber
die Packungseinheit, die hier aber haben, ist, wenn ich das richtig sehe, 10 Stück. Das heißt, wir fangen jetzt wieder an umzupacken. Ob man das nicht hätte auch vielleicht bedenken können?
Neues Schuljahr, neue Herausforderungen. Auch Hildegard Söhnel und Anne Elsweiler wissen, dass es nicht einfach wird.
Im Moment fühle ich mich in der Lage dazu. Mal gucken, wie es weitergeht.
Und von 100 auf 0 ist auch nicht so toll. So ein bisschen möchte ich schon noch dabei sein.
Und vielleicht ja auch noch ein bisschen länger.
Petra Dirks über die konkreten Auswirkungen des Lehrermangels an einer Gesamtschule im Rheinland. Und das Thema der fehlenden Lehrkräfte und der ausfallenden Stunden, das beschäftigt uns hier im Deutschlandfunk auch in den kommenden Tagen. Zum Beispiel am Sonntag ab 11.05 Uhr im Interview der Woche. Da ist dann Karin Prien, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, zu Gast. Und auch morgen geht es bei Campus und Karriere am Samstag um die Herausforderungen des Lehrkräftemangels ab 14.05 Uhr. Krisenmodus durch Lehrkräftemangel. Mit welchen Konzepten geht's ins neue Schuljahr? Unser Thema morgen ab 14.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Mehr Psychologie in den Schulen, das fordert der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen heute und begründet das mit dem Blick auf die vielen psychischen Belastungen, denen Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Beispielhaft genannt seien da nur die Krisen etwa rund um Corona und die ganzen Folgen oder auch der Krieg in der Ukraine und andere Fragen, die die Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Diese Forderungen wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, und zwar mit Ute Regina Röder. Sie ist beim BDP, also beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, Vorstandsvorsitzende der Sektion Aus-, Fort- und Weiterbildung. Frau Röder, wenn Sie sagen, mehr Psychologie in die Schulen, wie können wir uns das vorstellen? Mehr Schulpsychologie? Wir haben ja immer wieder auch darüber berichtet, dass es zu wenig Schulpsychologinnen und Psychologen gibt. Reicht es, wenn man die einfach aufstockt?
Also als Berufsverband gucken wir natürlich sehr breit auf das Thema. Und selbstverständlich setzen wir uns auch dafür ein, dass mehr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in die Schulen kommen. Im Kern ging es jetzt eher um einen anderen Punkt, nämlich das Unterrichtsfach Psychologie. Und dazu gibt es noch eine dritte Säule, dass wir nämlich gerne möchten, dass mehr Personen, die im schulischen Kontext arbeiten, psychologische Grundbildung haben. Das sind natürlich zunächst einmal die Lehrkräfte, aber das sind natürlich auch andere Personen in diesen multiprofessionellen Teams, die dort zusammenarbeiten, zum Beispiel auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Und wenn ich auf die Lehrkräfte gucke, also die 2 Unterrichtsfächer studiert haben, natürlich haben die Bildungswissenschaften studiert, aber da ist leider nicht immer Psychologie drin. Und wenn Psychologie drin ist, dann leider oft sehr wenig.
Jetzt haben Sie es ja gerade gesagt, Sie fordern auch ein Fach Psychologie, das tatsächlich dann so heißt und extra in den Stundenplan integriert wird. Wie kann ein solches Fach aussehen? Was wird da unterrichtet oder würde da unterrichtet?
Also zunächst mal brauchen wir gar nicht so sehr von Würde zu sprechen, weil das Fach gibt es ja schon in etlichen Bundesländern. Also es gibt das in Berlin-Brandenburg zum Beispiel, es gibt das in Baden-Württemberg, in NRW, in Hamburg. Also ungefähr der Hälfte der Bundesländer hat das Fach. Aber wenn es das hat, dann hat es das eher am Rande. Und da wünschen wir uns erstens, dass es das in allen Bundesländern gibt. Und zweitens wünschen wir uns, dass es das auch auf einer breiteren Ebene gibt, also an mehr Schulen angeboten wird. Also NRW hat ungefähr in 4% der allgemeinbildenden Schulen dieses Fach. An Berufskollegs ist es nochmal anders. Ja, was steckt drin in diesem Fach? Also drinstecken tun natürlich erstmal die ganzen psychologischen Grundlagen. Also wie nehmen wir Informationen wahr? Wie verarbeiten wir Informationen weiter? Also Lernen, Motivation, soziale Informationsverarbeitung. Also was passiert im Gehirn? Was passiert im Menschen? Dann der ganze Komplex Sozialpsychologie zum Beispiel. Was macht eine spezifische Situation mit meinem Erleben und Verhalten? Wie wirken andere Personen auf mich und beeinflussen mich? Das sind so Beispiele für Themen. Und wir vermitteln einerseits die psychologischen Grundlagen und andererseits haben wir die Chance, die auf die direkte Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler zu beziehen. Also wie lerne und arbeite ich? Was sind meine Lern- und Arbeitsstrategien? Oder auch, wie gehe ich selber mit Stress um? In diese ganze Richtung Gesundheitsverhalten. Ne? Was kann ich tun? Und damit leistet das Fach einen großen Beitrag zur Prävention, dazu, dass Schülerinnen und Schüler Resilienz aufbauen.
Jetzt ahnen Sie natürlich schon, was kommt, wenn man ein neues Schulfach fordert. Dann muss man auch sagen, welche anderen Fächer, welche anderen Inhalte aus dem Curriculum gestrichen werden. Welche sind das denn?
Das sehe ich erstmal anders. Ich sehe nicht, dass andere Fächer gestrichen werden sollen, sondern uns geht es eher darum, dass Schülerinnen und Schüler die Wahl haben und es auch eben entsprechend eine Vielfalt gibt an Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Natürlich, als Psychologinnen und Psychologen sagen wir, mit dem Wissen können alle was anfangen. Aber wir sind auch nicht so arrogant zu sagen, nee, das müssen aber jetzt auch alle lernen. Sondern wir finden, es sollten alle lernen dürfen, wenn sie das wollen. Und deshalb würden wir uns wünschen, dass es in den gesellschaftlichen Wahlbereich von Schulen einfach mit aufgenommen werden kann.
Ute Regina Röder war das vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen zur Forderung nach mehr Psychologie in den Schulen, auch in Form eines eigenen Fachs. Und wir haben dieses Gespräch aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Auch in anderen Ländern gibt es Schulfächer, in denen es um das Wohlbefinden der Kinder geht. Und da schauen wir jetzt mal genauer hin.
Campus und Karriere. International.
In Indien, da sieht der Stundenplan in den Schulen ein wenig anders aus als bei uns. Klar, Mathe und Englisch und sowas, das gibt's da auch. Dazu aber auch Fächer, die bei uns in Deutschland eher noch absoluten Ausnahmestatus genießen. Glücksunterricht zum Beispiel. Mein Kollege Sebastian Manz war dabei.
Zu Beginn der Unterrichtsstunde Glück an dieser Gesamtschule in Delhi ist nur das Plätschern des Monsunregens vor den Fenstern zu hören und ein wenig Murmeln aus anderen Klassenzimmern. Die 25 Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse sitzen schweigend und mit geschlossenen Augen auf ihren Stühlen. Sie meditieren, wollen sich erstmal gedanklich sammeln. Nach ein paar Minuten beginnt dann der hörbare Teil des Glücksunterrichts.
Mindfulness!
Exactly. So haben Sie auch sehr bald gerade Mindfulness.
Lehrer Amish Kumar war anfangs etwas unsicher, was er von der Sache halten sollte. Vor 4 Jahren führte die lokale Schulbehörde Happiness Classes, also Glücksunterricht, an allen Schulen Delhis ein. Einmal täglich üben sich seither alle Schülerinnen und Schüler in Disziplinen wie Achtsamkeit, wertschätzende Kommunikation, aber auch kritisches Denken. Lehrer Amish Kumar bemerkt positive Veränderungen bei seinen Kindern.
Sometimes they do fighting or
Früher gab es oft Handgreiflichkeiten. Die Kinder haben auch so gut wie nichts von sich offenbart. Mittlerweile herrscht viel mehr Zusammenhalt und Höflichkeit untereinander. Solche Veränderungen gibt es. Seine Siebtklässler lässt er heute die Frage diskutieren, was Geld über den Charakter einer Person aussagt. Diskussionen über persönliche Werte, aber auch Krisen und Ängste sind Teil des Glücksunterrichts. Hier soll alles auf den Tisch, was sonst zu kurz kommt.
In a happiness class, the most important thing is everybody is correct.
Im Glücksunterricht gibt es ein Prinzip. Jeder hat Recht. Niemand hat Unrecht. Jedes Kind ist in Ordnung. Deshalb fühlen sie sich ermutigt, ihre Erfahrungen zu schildern.
So they feel happy to share the experience.
Nach einer vierjährigen Testphase ist Glücksunterricht nun dauerhaft Teil des Lehrplans in Delhi. Auch andere indische Bundesstaaten sind mittlerweile interessiert. Swati Jureja hat das Programm mitentwickelt und sieht dringenden Bedarf im ganzen Land.
We actually assessed a lot of social and emotional problems that our kids were having.
Wir haben eine Menge sozialer und emotionaler Probleme bei unseren Kindern identifiziert. Depressionen und sogar Suizide haben zugenommen, weil mittlerweile schon die Kleinsten einem gewaltigen Leistungsdruck ausgesetzt sind. Also haben wir beschlossen, einen Lehrplan zu entwickeln, der dem etwas entgegensetzt.
Which eases all of this out.
Das Konzept scheint seine Wirkung zu zeigen. Das bestätigen uns auch die, um die es in erster Linie geht, die Schülerinnen und Schüler.
Wir unternehmen Dinge, die uns wichtige Werte vermitteln. So habe ich schon eine Menge fürs Leben gelernt.
Meine Konzentration ist viel besser geworden. Ich bin so dankbar für den Unterricht hier. Ich kann es kaum in Worte fassen.
Und dann ist im Zimmer der siebten Klasse wieder nur noch der Monsunregen zu hören. Der Glücksunterricht endet, wie er begonnen hat. Die Schülerinnen und Schüler haben die Augen geschlossen und meditieren.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Morgen ist Weltlinkshändertag. Wieder so ein Thementag, könnte man jetzt sagen. Ein Gedenktag unter den vielen, vielen, die es da in dieser Richtung gibt. Aber für die Betroffenen, also für Linkshänderinnen und Linkshänder, ist dieser Tag mehr. Er erinnert daran, dass manchmal ganz alltäglich erscheinende professionelle Handgriffe zu riesigen Herausforderungen werden können. Denn viele Dinge in der Arbeitswelt sind von Rechtshändern gestaltet und das hat Folgen. Iris Milde berichtet.
Die Beatmungsgeräte, das Monitoring ist an vielen Stellen so aufgebaut, dass es alles von rechts funktioniert.
Peter Dürfler ist Krankenpfleger und spezialisiert auf Anästhesie und Intensivpflege. Und er ist Linkshänder.
Die Schwierigkeit geht halt schon los beim Laryngoskop. Das heißt, wenn der Kehlkopf gespiegelt wird für die Intubation, dass die Spatelblätter halt alle für Rechtshänder geeignet sind. Ich bekomme das schon hin mit der rechten Hand, aber links wäre wesentlich einfacher.
Jeder Mensch hat eine dominante Hand, mit der er geschickter und schneller arbeiten kann. Bei den meisten ist es die rechte. Auf Linkshändigkeit bei Kindern geht die Schule inzwischen ein. In der Berufswelt dagegen ist das Thema Händigkeit noch nicht angekommen, sagt Peggy Hammerschmidt, Linkshänderberaterin in Dresden.
Also es gibt keinen Beruf, den ich kenne, wo explizit in den Lehrplänen etwas drinsteht zum Thema Händigkeit.
Erhebungen zur Zahl der Linkshänder in Deutschland gibt es nicht. Schätzungen gehen von 10-20% aus. Manche Experten halten weit höhere Werte für möglich. Doch Arbeitsplätze und auch Arbeitsgeräte sind in der Regel für Rechtshänder konzipiert.
Wir werden keine idealen Arbeitsplätze schaffen können jetzt für Linkshänder. Aber wichtig ist uns überhaupt erstmal, dass im Berufsleben die Menschen sensibilisiert werden, dass es eben nicht so einfach ist, eine Kettensäge in die linke Hand zu nehmen.
Das fängt schon mit so einfachen Dingen wie einem Cuttermesser an. In der Regel haben sie die Klingenauslösung mit dem Daumen. Nehmen sie es in die linke Hand, können sie es gar nicht auslösen.
Sagt Ralf Hünting von der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse. Werkzeuge werden mittlerweile auch vermehrt für Linkshänder angeboten. Sägen, Hobel, Messschieber, Fräsen. Doch nicht jedem Arbeitgeber sei das bewusst, stellt Hünting in seinen Seminaren zur Arbeitsergonomie fest.
Ja, und dann gebe ich einem Rechtshänder, der offensichtlich alles mit rechts macht, dem gebe ich dann einfach einen Linkshänder-Korkenzieher und bitte den Korkenzieher in einen Korkblock zu drehen. Komisch, der geht ja gar nicht rein. Und dann sage ich, ach Mensch, habe ich Ihnen Linkshänder-Werkzeug gegeben. Dann dämmert's ganz vielen.
Für Großbetriebe sei es in der Regel kein Problem, auch Werkzeugkoffer für Linkshänder bereitzuhalten.
Für kleine Betriebe ist das oft eine Kostenfrage. Dabei ist klar, dass schwere oder präzise Arbeiten mit der schwächeren Hand nicht so gut ausgeführt werden können. Neben schlechteren Ergebnissen kann es dabei auch zu Unfällen kommen. Wie häufig, das weiß keiner.
Es gibt vom Gesetzgeber vorgegebene Unfallanzeigebögen. Da ist aber keine Abfrage nach Links- oder Rechtshändigkeit.
Für bestimmte Berufsgruppen haben Berufsgenossenschaften und Linkshänderberater inzwischen Handreichungen erstellt, wie Arbeitsplätze für Linkshänder eingerichtet werden können.
Meine Zielrichtung geht eher dahin, dass man sagt, man möge bitte sowohl die Arbeitsmittel als auch die Arbeitsplätze so auslegen, dass sie für beide benutzbar sind.
Das hieße dann etwa Notfallabschaltknöpfe für Maschinen in der Mitte statt auf der rechten Seite anzubringen. Oder Maschinen zu bauen, deren Griffe oder Schneideblätter sich leicht von einer Seite auf die andere ummontieren lassen. Da seien auch die Hersteller gefragt. Peggy Hammerschmidt plädiert dafür, Linkshändigkeit nicht als Problem, sondern als Möglichkeit zu verstehen, Arbeitsprozesse zu optimieren.
Zum Beispiel der Zimmerer wurde als Linkshänder früher viel besser bezahlt. Wo es noch nicht Maschinen gab, wirklich noch mit den Balken bearbeitet hat. Also war es schneller möglich, der eine von der einen Seite und der andere von der anderen Seite.
Mit der Industrialisierung kam die Einheitlichkeit. Schrauben erhielten ein rechtsdrehendes Gewinde. Arbeitsprozesse wurden auf rechts standardisiert. Viele Linkshänder haben gelernt, sich an die Rechtshänderwelt anzupassen. Sie wollen keine Umstände machen. Doch Arbeitnehmer mit ihrer starken Hand arbeiten zu lassen, mit der sie bessere Ergebnisse erzielen, sei nicht nur eine Frage der Chancengleichheit, sagt Peggy Hammerschmidt.
Wir können es uns heute überhaupt nicht mehr erlauben, da auf solche Fachkräfte zu verzichten. Das weiß, glaube ich, jeder.
Mein Name ist Armin Himmelrath. Das war Campus und Karriere. Machen Sie es gut.